Liebe Leute, manchmal kommt es vor, dass ich im Wartezimmer des Arztes sitze und ich habe was vergessen, nämlich was zu lesen mitzunehmen. Und dann greife ich mir die Zeitungen, die da rumliegen. Und manchmal kriege ich auch eine Frauenzeitschrift in die Hand. Und da lese ich drin. Und das ist ganz spannend. Auf den ersten 10 Seiten kannst du lesen, wichtige Tipps, akzeptiere dich so, wie du bist. Auf den nächsten 10 Seiten kannst du lernen, und da wird ja gesagt, du musst 10, 20 Kilo abnehmen. Und das Putzige ist, die letzten 10 Seiten, da werden leckere Tortenrezepte vorgestellt. Da fragst du dich, woran sollst du dich denn nun richten? Akzeptiere dich so, wie du bist, oder Tortenrezept, oder was auch immer. Wisst ihr, ich bin so dankbar und ich habe eben davon gesungen, dass das zu allen Zeiten gilt, wonach man sich richten kann. Das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen und dich danach zu richten, dann hast du unheimlichen Gewinn für dein Leben und es macht auch klug. Wenn ich euch alle mit zur Gemäldegalerie nach Dresden nehmen könnte, alte Meister, und wir könnten uns die vielen schönen Gemälde da anschauen, wir würden ganz schnell zu spüren bekommen, wer nicht die Bibel gelesen hat, der wüsste auf vielen Bildern gar nicht, was da dargestellt ist, weil es um biblische Inhalte geht. Bibellesen macht klug. Ich hörte von einem Professor für Literatur, der sagt zu seinen Studenten, wenn sie in meine Vorlesungen kommen, dann müssen sie vorher die Bibel gelesen haben, sonst verstehen sie Literatur nicht. Und der Mann ist Atheist. Bibellesen macht klug. Also solche Veranstaltungen, jeder Gottesdienst, auch hier in Martini, müssten eigentlich jede Woche vom Kulturministerium finanziell gefördert werden, weil das eine Bildungsveranstaltung ist, wenn man anfängt, die Bibel zu lesen. Wenn man aber die Gemälde, die Kunst versteht, wenn man Literatur versteht, muss ich deshalb noch lange nicht das Leben verstehen. Dann weiß ich nicht automatisch, wie mein Leben funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte, wonach ich mich richten soll, wie die Bauanleitung fürs Leben funktioniert. Was bleibt am Schluss, wenn Menschen über das Leben nachdenken? Wenn ich wissen will, wie man Auto baut, dann kann ich Menschen früherer Generationen nicht danach fragen, was sie davon sich gegeben haben, weil die kannten Autos noch nicht. Da fehlte die Erfahrung. Wer aber auf der Baustelle Leben arbeitet, der merkt, dass das Leben an sich keine technische Maschine ist, denn Liebe, Glück, Unterscheidung von Gut und Böse, das sind ja existenzielle Erfahrungen, die wir alle machen und wo wir durch müssen. Und diese Erfahrung, die haben alle Menschen zu allen Zeiten machen müssen. Und deshalb hat das, was Menschen früherer Generationen über das Leben gedacht haben, eben kein Verfallsdatum. Weil die gleichen Fragen kannten, die existenziellen Fragen, die wir heute auch kennen. Das muss man sagen, es ist sehr naiv, wenn Menschen angeblich gute Lebenstipps von heute prominenten Zeitgenossen beachten und die weisen Ratschläge der Menschen, die vor uns gelebt haben, einfach so vom Tisch wischen. Auf der Baustelle leben sollte man sich doch eher mit Platon mal befassen als mit Boris Becker, oder? Vielleicht mal ein Auszug, was Platon von sich gegeben hat. Das waren keine dummen Jungs damals. Der hat gesagt, den Guten nenne ich glücklich, wer aber Unrecht tut, den nenne ich unglücklich. Oder er hat gesagt, lerne hören, lerne zuhören und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden. Oder was anderes, des Geistes Auge fängt erst dann an scharf zu sehen, wenn das des Leibes seine Schärfe zu verlieren beginnt. Also wer liest, was Menschen früherer Generationen über das Leben gedacht haben, der wird nämlich dann plötzlich auch bescheiden und lässt sich nicht von irgendwelchen neumodischen Gurus in die Irre führen. Und wenn weise Menschen schon so viel Lebenszeit anzubieten haben und so viel Lebensweisheit anzubieten haben, wie ich eben 3 Sätze zitiert habe, dann sollte ich doch erst recht das lesen, was Gott höchst persönlich, also der Erfinder des Lebens, über das Leben zu sagen hat. Und das steht in der Bibel. Kostprobe gefällig? Bewahre meine Gebote, damit du lebst, und meine Weisungen wie deinen Augapfel. Danach soll ich mich richten. Die Bibel ist also die Bauanleitung für die Baustelle meines Lebens. Lebensfragen und Schicksalsfragen, die sterben nicht aus. Über Jahrhunderte haben sie sich kaum verändert. Sie können zur Herausforderung werden und manche Menschen, die werden dadurch auch in die Verzweiflung getrieben. Nachdenken über die Lebensfragen ist übrigens keine intellektuelle Spinnerei, das ist auch nicht mal so eine kleine Plauderei beim Kaffeekränzchen. Jeder Mensch wird mit diesen Lebens- und Schicksalsfragen nämlich konfrontiert, früher oder später. Zum Beispiel, was mache ich mit meiner Angst? Oder, was ist, wenn ich urplötzlich mit Leid konfrontiert werde? Habe ich den Sinn des Lebens gefunden? Was wird mit mir, wenn ich auf dem Sterbebett liege? Nur um mal einige von diesen Fragen zu nennen. Und keiner kann diese Fragen einfach so verdrängen, vom Tisch wischen, sagen, geht mich nichts an. Und niemand kommt alleine mit diesen Fragen zurecht. In der Bibel erfahren wir, dass Jesus die Antwort auf diese Lebensfragen ist. Jesus verspricht nicht, dass er in der Angst uns ein bisschen beistehen will, sondern er ist in der Angst der Beistand. Er empfiehlt auch nicht einen Weg, auf den der Mensch seinen Sinn finden kann, sondern Jesus ist der Weg. Und Jesus hofft auch nicht auf Rettung aus dieser sterbenden Welt heraus, sondern Jesus ist höchstpersönlich die Rettung. Das ist der Unterschied. Und darauf gibt er sein Wort. Hier ein Beispiel aus der Bibel. Viele Menschen, die kennen Lebenssituationen, wo sie nichts mehr verstehen, wo sie nicht wissen, was vorne und hinten ist. Sie sind wie in einem Gefängnis eingemauert. Im Gefängnis der Zweifel, in der Zelle der Selbstgerechtigkeit, im Knast der Eitelkeit. Und von einem, der auch im Gefängnis saß, wird uns hier in der Bibel berichtet, wie kam es dazu, der predigte alternativ. Der begann seine Predigt nicht, wie es hier vielleicht in diesem Haus üblich ist, mit liebe Gemeinde, sondern der beschimpfte seine Zuhörer erstmal kräftig mit Otterngezücht und Schlangenbrut. Und hat auch keinen Talar angehabt, eine Kamelhaarjacke war es, Ledergürtel um den Bauch. Seine Ernährung bestand nicht aus Hamburger und Coca-Cola, sondern Heuschrecken und wilder Honig. Das war seine Nahrung. Er war also ein Alternativer jedenfalls. Und du findest ihn auch nicht im Eine-Welt-Laden, sondern eben im Knast, im Hochsicherheitstrakt, 1120 Meter über dem Toten Meer, als Gefangener des Königs Herodes. Mitten in der Wüste, in der Festung Maraeus, sitzt er fest und die Leute haben für ihn auch schon einen Titel erfunden, Johannes heißt er und sie nennen ihn Johannes der Täufer. Wie kommt es, dass er dort im Gefängnis gelandet ist? Johannes hat Sünde beim Namen genannt, denn Ehebruch ist Sünde, auch wenn der König die Ehe bricht, weil das so in der Bibel steht. Und er sagt zum König, es ist Sünde, wenn du zu der Frau deines Bruders ins Bett steigst. Er hat sich den Mund nicht verbieten lassen, weil es eben um Sünde geht. Aber das Volk, das kann nun seine inneren Kämpfe, die er in seiner Zelle hat, wo er nun alleine mit sich ist und mit seinen vielen Fragen und Zweifeln, kann das Volk nicht sehen. Und dem Johannes geht es in seiner Zelle auch nicht daran, obwohl er von vielen jetzt inzwischen als Held gefeiert wird, an seinem Heldenstatus und an seinem heiligen Schein zu polieren. Hat er null Interesse. Er gibt nämlich in seiner Gefängniszelle zu, dass er auf die wichtigste Frage seines Lebens noch keine Antwort hat. Und deshalb schickt er jetzt seine Mitarbeiter, seine Freunde zu Jesus mit dieser Frage. Bist du es, der da kommen soll? Und wir merken hier, jetzt ist er an seine Grenzen gekommen. Und er fragt sich, warum scheint vom Retter nichts in meine Zelle rein? Warum ist in meinem Leben alles dunkel? Wo bleibt er denn, Jesus, wenn er der Retter ist? Wir merken hier, Freunde, die Bibel erzählt uns von der ersten bis zur letzten Seite nicht von Glaubenshelden, sondern von Menschen, die genau aus diesem Holz geschnitten sind wie du und ich. Die brennende Fragen haben, Menschen, die sogar Zweifel haben, ganz normale Leute. Und heute sieht das, ich habe es vorhin angedeutet, das Gefängnis Maraeus bei jedem anders aus. Bei manchen keine Freunde, den Partner fürs Leben noch nicht gefunden oder schon verloren. Und unser begrenztes Leben, das ist ja auch ein Gefängnis, in dem wir drin sitzen, aus dem wir uns selbst überhaupt nicht befreien können. Und eine Gefängniszelle, das ist die gestörte Beziehung zum Schöpfer, zu Gott. Da haben wir gestern von gehört. Die wichtigste Frage von Johannes ist nicht, wie komme ich aus meiner Gefängniszelle raus, sondern wie kommt Jesus in meine Zelle, in mein Leben rein? Ist er der Messias? Ist er der Sohn Gottes? Ist es wahr, was in der Bibel steht? Kann ich dem vertrauen, was Jesus gesagt hat? Er hat nichts mehr zum Festhalten, er hat keine Sicherheiten mehr. Und wir merken, bei wem die Stärken im Leben abgezogen werden, bei dem brechen eben dann auch die wichtigsten, die brennenden Fragen auf. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und nun kommen die Freunde von Johannes zurück mit der Antwort von Jesus und die Antwort fällt so aus: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Wer oberflächlich die Bibel liest, der sagt sich, ist enttäuschend. Wegen dieser ganzen Sache hat doch der Johannes erst nachgefragt. Der wusste das doch alles. Warum muss ihn Jesus das nochmal sagen? Will der den Johannes veräppeln? Überhaupt nicht. Für Johannes ist diese Antwort keine Enttäuschung. Er kannte sich nämlich in der Bibel aus und dort stand die Antwort von Jesus schon drin, Jesaja 35. Jesus schmuggelt sozusagen ein Bibelzitat in das Leben, in die Gefängniszelle von Johannes hinein. Und dieses Bibelzitat ist herausgenommen aus der Ankündigung für den Retter, für den Messias. Also weit vor seiner Geburt wurde Jesus schon angekündigt. Was macht Jesus? Er verweist Johannes so auf die Bibel. Schau dort rein, was steht dort? Vertraue dieser Bauanleitung. Die Zeichen, die jetzt geschehen, sind genau die Zeichen, die anzeigen, dass der Retter kommt. Jesus lässt dem Johannes nicht ausrichten, ach weißt du was in deiner Zelle, sing mal das Lied, etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Also er soll in sich gehen. Ich frage mich bei dem Lied immer, was soll das in mir sein, mein Frühstück, mein Bauchgefühl? Nein, er sagt, geh nicht in sich, denn in sich hat er nichts mehr gehabt. Nur Fragen, keine Antworten. Er sagt, schau in die Bibel. Das Wort Gottes. Jesus schickt auch keine Tüte mit Drogen ins Gefängnis, damit er nichts mehr mitkriegt von seiner bescheidenen Situation. Nein, er schickt sein Wort. Er kommt mit seinem Wort in seine Gefängniszelle, in sein Leben hinein. Ganz persönlich in den Knast. Der, der es nicht nötig hat, kommt auch bis heute, das hat er beibehalten, in deine Welt. Und er sagt dir, auch heute noch, Tote stehen auf. Der Johannes sieht keinen Ausweg und Jesus will, dass er in die Bibel schaut. Johannes kann jedenfalls Jesus nicht sehen. Er hat nur in seiner Zelle sein Wort. Und ich habe den Eindruck, uns geht es auch so. Wir haben sein Wort. Ein Bekannter, der geht ab und zu in die Alpen zum Skifahren und hatte ein Erlebnis gehabt, der sagte, er war an einem Gletscher, mit einem Lift wollte er hoch, um dann darunter zu donnern und da war eine Frau am Lift, die konnte nichts sehen. Die war blind. Er hat sich gefragt, was will diese Frau auf diesem Berg? Außer Höhenluft kann sie nichts genießen, sie kann ja die Aussicht nicht genießen. Und als er oben war, hat er diese Frau weiter beobachtet und da traf ihn fast der Schlag, da stellt diese Frau sich auf die Skier drauf und donnert die Piste runter. Eine blinde Frau. Er hat sich das erklären lassen, wie das geht. Die Frau, die trainierte für die Paralympics. Und vor ihr fuhr ein Mann die Piste runter, mit dem war sie per Funk verbunden. Und er hat ihr die Anweisung gegeben, damit sie gut ans Ziel kommt. Was hatte diese Frau? Sie hatte zwei Dinge. Vertrauen zu diesem Mann, der vor ihr fuhr, und sein Wort. Und das wünsche ich dir auch, dass du da durchdringst. Dass du dein ganzes Vertrauen Jesus vor die Füße schmeißt, mit deinem gesamten Leben und sagt, jetzt will ich anfangen, mich nach seinem Wort zu richten, damit ich gut durchs Leben und damit ich bis ans Ziel ins ewige Leben komme. Und deshalb ist es gefährlich, wenn das Vertrauen in das Wort Gottes, in die Bibel kaputt gemacht wird. Die Botschaft der Bibel, musst du wissen, wenn du zurückschaust, auch in die Kirchengeschichte, ist zu allen Zeiten, von allen Seiten angefeindet worden. Zum Beispiel müssen wir heute feststellen, dass die Bibel von außen immer noch angefeindet wird. Zum Beispiel in kommunistischen und islamischen Ländern. Da gibt es einige Länder, wo sogar der Besitz einer Bibel verboten ist. Und ich frage mich dann immer wieder, das habe ich mich schon zu DDR-Zeiten gefragt, warum machen die Feinde der Bibel nicht die Bibel in der Schule, zum Beispiel in Nordkorea, zur Pflichtlektüre? Wenn sie der Überzeugung sind, das ist sowieso alles Quatsch, was da drin steht, dann müsste ich es doch zur Pflichtlektüre machen, um die Leute davon überzeugen, dass es Quatsch ist, dass es Unsinn ist, was in der Bibel steht. Machen sie aber nicht, weil sie Angst haben vor dem, der an der Heiligen Schrift vorgestellt wird. Noch gefährlicher ist, dass die Bibel von innen kaputt gemacht wird, das Wort Gottes. Und das hängt mit der brennenden Frage, die vielen auf den Nägeln brennt, zusammen, dass sie sagen, ja, warum soll ich mich denn danach richten? Das haben doch Menschen geschrieben, was hier in der Bibel steht. Die Bibel hat doch die Handschrift von Menschen aus längst vergangener Zeit. Beim Umgang mit der Bibel habe ich festgestellt, gibt es eigentlich im Groben nur zwei Möglichkeiten und die kann man nicht miteinander harmonisieren. Die passen nicht zueinander. Die erste Möglichkeit, für die sich viele auch innerhalb der christlichen Kirchen entscheiden, ist, dass sie sagen, ich verstelle meinen Verstand über die Bibel, über das Wort Gottes. Vielleicht ein Beispiel, der Stuttgarter Pfarrer und Professor Christoph Dinkel forderte einmal auf dem Kirchentag, dass die Verkündigung der Kirche wissenschaftliches Niveau erreichen müsse. Ohne Aufklärung und historisch-kritische Bibelauslegung werde Gottvertrauen verhindert. Und er stellte fest, Jesus Christus ist nicht übers Wasser gegangen, er hat keine Blinden geheilt, Jesus hat keine Toten lebendig gemacht. Man könne sich jedoch darauf verlassen, dass Jesus gelebt habe. Das ist ja schon mal was. Indes bedeutet Auferstehung nicht die Wiederbelebung eines Toten. Dinkel sagte, wir glauben nicht an Zombies. Lebendig sei Jesus in der Verkündigung, in der Kirche und in der Nächstenliebe. Das ist die eine Möglichkeit, für die Menschen sich entscheiden, mit der Bauanleitung Gottes umzugehen, dass sie sagen, na, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt für mich ernst nehmen kann. Ich muss erst mal alles mit meinem Verstand prüfen, was davon überhaupt heute noch gilt. Und so ein junger Pfarrer, der auch so eine Einstellung hatte, der besuchte eine ältere Dame anlässlich ihres 80. Geburtstages und die berichtete ganz überschwänglich von ihrem Jesusglauben und erzählte, dass sie gerade in der Bibel heute Morgen Markus 16 gelesen hat und wie wunderbar sie Kraft aus dieser Bibelstelle empfangen hat. Und der Vikar, der wird ganz blass und sagt, wissen Sie denn nicht, dass Markus 16 ein unechtes Jesuswort ist? Da fängt die Frau an zu jubeln und sagt, es ist doch wunderbar, wenn schon die unechten Worte von Jesus so viele Wirkung haben, wie viel denn dann die echten? Die zweite Möglichkeit, mit der Bauanleitung Gottes umzugehen, ist, dass ich das Wort Gottes über meinen Verstand stelle. Nicht, dass ich das Wort Gottes mit meinem Verstand korrigiere, sondern dass ich mich und meinen Verstand vom Wort Gottes korrigieren lasse. Das ist die zweite Möglichkeit. Das heißt, alle Teile der Bibel sind unter göttlicher Anleitung verfasst. Eine Professorin, die ähnlich tickte wie eben vorhin Professor Dinkel aus Stuttgart, die war Buchautorin und Theologieprofessorin an der Uni in Marburg, das war die Professorin Etta Linnemann. Bis an den Tag, an dem sie eine Veröffentlichung an ihre Studenten herausgab und sie schrieb, ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und der auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Brüder und Schwestern die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Und über ihre bisherige Tätigkeit schrieb sie, ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin und ich erachte alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Ich kann nicht länger versuchen, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort mein Denken durch den Heiligen Geist verwandelt. Professorin Etta Linnemann. Ich sage es nochmal, die beiden Möglichkeiten mit der Bauanleitung, die Gott uns gegeben hat, umzugehen, sind miteinander nicht vereinbar. Und jeder von uns steht vor der Aufgabe, sich zu entscheiden, für welche Variante er sich entscheidet. Klar ist auf jeden Fall, beide Professoren, die zeigen, dass es keine Frage der Intelligenz ist, für welche Variante ich mich entscheide. Sind beides hochintelligente Leute. Sondern es ist eine Frage, ob ich die Lebensbeziehung zu dem, der uns dieses Buch gegeben hat, möchte oder nicht. Und einer, der bei der zweiten Variante anzusiedeln ist, dass der Professor Dr. Gerhard Meyer, Altbischof von Württemberg, der hat in einem Buch geschrieben, wie legen wir die Schrift aus, die Bibel als Ganze ist sowohl Gottes Wort als auch Menschenwort und wehrt sich gegen eine Aufteilung in eine ewige Wahrheit und zeitgeschichtliche zufällige Aussagen. Die Bibel ist Offenbarung göttlichen Redens und darum mehr als nur eine Sache. Mit diesem Gerhard Meyer bin ich im Erzgebirge unterwegs gewesen. Wir hatten Veranstaltungen miteinander und man muss ja auch was für den Tourismus tun. Also sind wir nach Annaberg gefahren in den großen Bergmannsdom, so wird er liebevoll genannt, die St. Annenkirche. Und wir haben uns das alles zeigen lassen. Und eins hat uns besonders beeindruckt. Ein in Holz geschnitzter Bergmann am Aufstieg zur Kanzel, ganz unten war der. Und dieser Bergmann, der war da reingeschnitzt. Und er war gerade bei der Arbeit mit seinem Werkzeug. Er gräbt nach dem Schatz, nach dem Bodenschatz. Und Gerhard Meyer sagte dann zu mir, als wir uns das betrachteten, das ist die Situation von uns Menschen. Wir graben nach dem Schatz, wir fragen, woher komme ich, warum lebe ich, gibt es Gott? Und dann fügte er hinzu, gut, was wir die Antworten darauf in der Bibel finden, die Menschen müssen nur in der Bibel graben. Im weiteren Gespräch haben wir festgestellt, dass dieser Bergmann da den richtigen Platz hat am Aufgang zur Kanzel, denn es ist auch die Aufgabe derer, die sonntags auf die Kanzel steigen, nämlich in der Bibel zu graben, bevor sie dann den Menschen das weitersagen. Wir haben in der Heiligen Schrift, in dieser Bauanleitung, Chefwissen über unser Leben. Und das sollten wir nicht einfach so dahingeben oder überlesen, sondern wir sollten darin graben, um die Antworten zu finden auf die brennenden Fragen unseres Lebens. Max Planck, der erhielt 1918 den Physiknobelpreis und danach tourte er mit einem und demselben Vortrag durch Deutschland. Das Thema war die Quantenmechanik. Und irgendwann, nachdem der Vortrag schon mehrmals gelaufen ist, da kam sein Chauffeur auf eine geniale Idee. Er sagte, damit es Ihnen nicht langweilig wird, Herr Professor, schlage ich vor, dass ich das in München für Sie übernehme. Sie bekommen meine Chauffeurmütze und ich setze mich in die erste Reihe und dann halte ich Ihren Vortrag. Das bringt ein bisschen Abwechslung. Max Planck amüsierte sich darüber und er willigte ein. In München hielt der Chauffeur den Vortrag über Quantenmechanik. Und dann nach dem Vortrag meldete sich ein Physikprofessor und stellte eine Frage. Der Chauffeur antwortete, ich hätte nie gedacht, dass in einer so fortschrittlichen Stadt wie München eine so einfache Frage gestellt wird. Ich werde meinen Chauffeur bitten, diese Frage zu beantworten. Wir merken hier, es gibt zwei Arten von Wissen. Es gibt Chauffeurwissen und es gibt Chefwissen. Und Gott ist der Chef der Welt und er bietet dir in dieser Bauanleitung Chefwissen an und er lässt dir ausrichten, so viel ist der Himmel höher als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Dass bei diesem Chefwissen in der Bibel nicht um Physik geht, sondern ums Leben. Deshalb halte ich mich so gerne an diesen Chef. zerbläse ich die Bibel. Und wer das tut, der erfährt es dann auch, dass es seinem Leben gut tut, dass du Wegweisung aus der Heiligen Schrift in persönlichen Situationen erlebst. Aber eins musst du wissen. Gott lässt vieles zu. Zum Beispiel, dass Menschen sich ruinieren. Das lässt er zu. Und manche kennst du vielleicht. Gott lässt sogar zu, dass ganze Familien sich ruinieren. Und er lässt es sogar zu, und das haben wir in der eigenen Geschichte erlebt, und dieser Tag heute erinnert auch daran, dass ganze Völker sich ruinieren. Aber eins, das lässt Gott niemals zu, dass das ruiniert wird. Das ist sein Wort, seine Bauanleitung. Weil nämlich wir dort die Wegweisung zum Leben finden, zu Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns auferstanden ist, der will, dass du im ewigen Leben ankommst. Baustelle Leben, das sollte eigentlich auch jede christliche Gemeinde sein. Ich meine, die Bibel ist ja die Erfindung der Selbstkritik. Ich nehme an, dass heute auch mindestens 2, 3 Christen hier sind. Man muss ja auch mal Selbstkritik üben. Es gibt ja christliche Gemeinden, wo man äußerlich den Eindruck hat, es ist alles in Ordnung, aber es ist kein Leben drin. Jetzt müssen wir erst was denken, was ich eigentlich gar nicht denken kann. Stell dir einfach mal vor, Gott würde heute Abend 22 Uhr sterben. Gott würde heute Abend 22 Uhr sterben. Ich behaupte, viele Christen würden das nicht mal bemerken. Ab 22:01 würde bei denen alles so weiterlaufen wie bisher. Viele Gottesdienste wären weiterhin so eiskalt, man kann im Mittelgang Schlittschuh laufen. Die Lebensgestaltung, die schreit weiter bei diesen Christen zum Himmel, weil sie sagen, ich kann doch leben, wie ich will. Der da oben, der ist zum Vergeben da. Und viele Gebete, die bleiben Worte, Worthülsen, magische Zauberformeln für die eigene Ungewissheit. Gott wäre tot und sie würden es nicht bemerken, weil die Beziehung vorher zu Gott auch schon tot gewesen ist. Sie haben Gottes Wort nicht zu sich reden lassen. Sie haben sein Wort nicht hören wollen. Sie erkennen den Vater nicht mehr an seiner Stimme, weil sie die Bauanleitung nicht gelesen haben. Sie hören in sich hinein etwas in mir, aber sie hören nichts mehr. Wenn, dann vielleicht nur noch irreführende Gedanken. Ich war in der DDR bei den Bausoldaten, das war die Eliteeinheit der Nationalen Volksarmee. Und wir wurden als Staatsfeinde dort behandelt. Mit 26 erst gezogen, das war die letzte Möglichkeit. Und da hatten natürlich viele schon Familie und Kinder. Und einige meiner Kollegen, 120 Bausoldaten, waren wir in der Kompanie. Wir haben das Schießen verweigert und wir haben den Eid auf den SED-Staat verweigert. Und einige von unseren Kollegen, die hatten behinderte Kinder. Die wurden auch gezogen, die Väter. Und einmal kam ein Kollege von so einem Wochenendurlaub wieder. Wir bekamen selbstverständlich nur alle 8 bis 10 Wochen mal vom Samstagmittag bis Sonntagnacht Urlaub. Und er kam dann wieder und sagte, mein Kind hat mich nicht mehr erkannt. Das Kind war blind und es konnte den Vater nur an der Stimme erkennen. Aber es hatte die Stimme des Vaters zu selten gehört. Da habe ich mir gedacht, mit dem Vater im Himmel ist das ähnlich. Die Menschen, die lesen sein Wort nicht mehr, sie hören nicht mehr seine Stimme und wundern sich dann, dass sie keine Orientierung mehr fürs Leben bekommen, weil sie die Stimme des Vaters gar nicht mehr erkennen. Aber nicht der Vater ist in den Krieg gezogen, nein, wir selber sind weggegangen. Es geht beim Bauplan Leben nicht darum, ob wir nun etwas für richtig oder falsch halten, es geht einfach nur darum, dass wir dem Wort Gottes folgen, dass wir es anwenden. Und das hat natürlich dann Folgen, ob wir es anwenden oder nicht. Schicksalsschläge in der Kindheit können ja Menschen zum Beispiel ein Leben lang prägen. Mancher könnte seine Geschichte erzählen. Der Sänger der Band Nirvana, Kurt Cobain, war 9 Jahre alt, als sich seine Eltern scheiden ließen und er haderte ein Leben lang damit. Er war wütend. Und diese Wut, die drückte er später in seiner Musik aus. In seinen Liedern ging es um Tod, um Hölle, um Sinnlosigkeit des Daseins. Er war erfolgreicher als Elvis Presley, zumindest im CD-Verkauf. Bis heute gilt der Musiker für viele junge Leute auch als Idol. Er sang zum Beispiel, ich hasse mich, ich möchte sterben. Und das tat er dann auch. Am 6. April 1994, im Alter von 27 Jahren, wurde er in seinem Haus gefunden mit einer Überdosis Heroin und einem Kopfschuss aus seinem Gewehr. Schicksalsschläge aus der Kindheit können Menschen ein Leben lang prägen. Ein anderer Musiker reagierte auf den Schicksalsschlag seiner Kindheit völlig anders. Der Komponist Johann Sebastian Bach. Auch er war 9 Jahre alt, aber seine Eltern starben. Er musste als Kind bereits erfahren, dass Leiden und Leben zusammengehören, und seine Musik zeichnete sich dadurch aus, dass sie Freude verbreitete. Ich kenne eine SED-Lehrerin für Musik, die durch Johann Sebastian Bach zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Da fragst du dich vermutlich, woher kommt bei Johann Sebastian Bach diese Freude, der ein ähnliches Schicksal erlitten hat. Könnte ja auch Zorn sein. Die Freude kommt aus der Botschaft der Bibel. Die Bibel erzählt nämlich davon, dass das Leben nicht leer und sinnlos sein muss. Es gibt Hinweise, es gibt Anleitungen. Trotz Schicksalsschlägen kann ein Mensch inneren Frieden bekommen, und zwar bei Jesus Christus. Und das ist bis heute so, eben wie bei Johann Sebastian Bach. Und wenn heute jemand hier ist, der sagt, jawohl, das könnte ich für mein Leben, für meine Gefängniszelle auch gebrauchen, Wegweisung, vielleicht auch Ermutigung, manchmal auch Korrektur, das ist auch nötig, dann kann ich dir nur raten, dass du dich heute an Jesus Christus wendest, ihm dein Leben gibst, denn durch seinen Heiligen Geist wirst du dann das auch verstehen, was in der Bibel steht. Wird es von ihm übersetzt, dass du es anwenden kannst. Denn indem wir die Bibel nur lesen und nicht verstehen, nützt es uns nichts. Wir müssen sie lesen, wir müssen sie verstehen und dann anwenden. Und da möchte ich auch heute wieder ein Angebot machen, dass du ihm Antwort geben kannst. Du sagen kannst, jawohl, Jesus, ich möchte ab heute zu dir gehören, ich möchte die Bauanleitung ernst nehmen, ich möchte nicht mehr meinen Verstand drüber setzen, sondern anfangen, mich von dir, von deinem Wort prägen zu lassen. Ich will dein Wort immer öfter hören, damit ich weiß, was rechts und links ist, was gut und böse ist, wo es mit mir hingehen soll, was meine Aufgabe ist. Dieses Gebet, das werde ich dann gleich, wenn das nächste Lied hier gespielt wird, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin, dir da vorne am Kreuz anbieten. Während dieses Liedes kannst du nach vorn kommen und nach dem Lied bete ich dann mit dir. So wie die, die gestern hinterher gekommen sind, Satz für Satz spreche ich das Gebet vor, dass du es zum eigenen Gebet machen kannst. Sagen kannst, Jesus, hier ist mein Leben. Vergib mir mein Leben ohne dich, dass ich bisher nach dieser Bauanleitung mich nicht gerichtet habe, nicht nach deinem Willen gefragt habe. Nimm du jetzt das Leben in die Hand, und zwar meins, sei der Boss, die Führungsperson für mein Leben. Und dann führe mich durch das Leben und in die Ewigkeit. Es werden uns immer wieder Experten vor die Nase und in den Medien gesetzt, die uns die Welt erklären, alles Mögliche und Unmögliche wird uns da vorgegaukelt und erzählt und erklärt, wonach wir uns richten sollen. Ja, wie kratze ich das Eis richtig von der Autoscheibe, wie erziehe ich meine Kinder, wie präsentiere ich mich bei einer Bewerbung, dass ich überzeugend bin, wie lackiert man die Fingernägel und was man alles so da kriegen kann, was darf ich zu welcher Uhrzeit essen. Und der Gipfel der Expertenerklärung ist, so empfinde ich das zumindest, dass sie uns zunehmend sagen wollen, was wir sagen und was wir denken dürfen. Ständig bekomme ich das Grundgefühl vermittelt, wir sind alle doof und deshalb müssen ständig irgendwelche Experten uns alles erklären. Das kann dazu führen, dass manche Leute ohne Rat von Experten lebensunfähig werden. Und diese armen Menschenkinder, die kann ich nur daran erinnern, die Titanic, die wurde von Experten gebaut und ging unter. Die Arche, die wurde von einem Amateur gebaut, vom Noah. Und die Arche war bekanntlich die Rettung. Der Unterschied zwischen den Experten der Titanic und dem Amateur Noah ist, der Noah baute mit Gott. Und ich wünsche dir so sehr, dass du in deinem Leben auch mit Gott baust und die Bauanleitung, die Gott gegeben hat, die Bibel dazu nutzt. Und dazu lade ich dich ein, im Namen von Jesus, weil der es möglich gemacht hat. Und deshalb singen wir jetzt: Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Und für diejenigen, die sagen, jawohl, das ist es, treffen wir uns unterm Kreuz und ich biete dir als Hilfestellung dieses Gebet an.